Liebe Brüder und Schwestern, liebt einander. Wir kennen diesen Auftrag des Herrn, diese Zusammenfassung aller Gebote, wie er es einmal sagt. Liebt einander. Wir kennen es, wir denken, dass es richtig ist, und doch sagt der Herr es uns immer wieder neu, auch heute im Evangelium. Scheinbar ist er der Auffassung, dass wir es immer wieder neu gesagt bekommen müssen, immer neu anfangen müssen zu lernen, was er uns denn da sagt. Wir müssen also zugestehen dem Herrn, dass er der Auffassung ist, dass wir noch lernen müssen. Erst dann hören wir wirklich, erst dann hören wir richtig. Wenn wir hören würden in der Auffassung, nun ja, Herr, das weiß ich schon, alles klar, dann würden wir uns nicht bewegen, würden wir nicht reifen, würden wir nicht wachsen. Und das möchte der Herr, dass wir wachsen, immer neu, dass wir weit werden in unserem Herzen, in unserem Inneren. Er möchte uns wandeln. Und so ist das Erste, was wir, glaube ich, brauchen, immer wieder, aber auch heute, ein hörendes Herz, wie es einmal sehr schön formuliert ist. Ein Herz, das bereit ist, ein Inneres, das bereit ist, wahrzunehmen, sich wandeln zu lassen, auf uns zukommen zu lassen, was er uns denn da sagt. Kein verschlossenes Herz, kein selbstgerechtes Herz, damit auch ein lebendiges Herz. Und so haben wir am letzten Sonntag gehört, wie Jesus auch schon im 15. Kapitel des Johannesevangeliums überliefert, wie er uns dieses Beispiel nennt, dass er wie der Weinstock ist und wir wie die Rebzweige, die an ihm sozusagen und in ihm unsere Kraft finden. Heute entfaltet er dieses Bild noch einmal weiter. Weiter in der Hinsicht möchte ich vor allem heute hervorheben, das Bild vom Weinstock könnte noch so ausschauen wie ein Erkennen, von ihm her kommt die Kraft, aber wie eine Einbahnstraße. Der Weinstock ergibt seinen Saft, seine Kraft, aber er nimmt nichts zurück. Ähnlich wie bei uns auch der Blutkreislauf. Es ist eine Einbahnstraße. Jesus aber entfaltet dieses Bild noch einmal darüber hinaus. Bleibt in mir, dann bleibe ich in euch. Und er fordert uns auf, dass wir in seiner Liebe bleiben und mit ihm lieben. Auch hier könnten wir noch vielleicht ein wenig stehen bleiben und sagen, nun, dann kommt die Liebe also von Gott und sie ist mir gegeben, damit ich wiederum einer werde, der die Liebe in die Welt trägt. Aber dann, um jedes Missverständnis auszuschließen, spricht Jesus von der Freundschaft. Er nennt uns nicht mehr Knechte, so sagt er, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Der Knecht empfängt ein Gebot und sei es, wenn der Herr ein Guter ist, ein Gebot, das in Wohlwollen und in Liebe zu ihm gesagt ist, aber er empfängt und tut dann, was er gar nicht unbedingt versteht. Er tut es, weil es ihm aufgetragen ist. Wir kennen es noch heute aus dem Militär vielleicht, dort ist das Prinzip von Befehl und Gehorsam, und wir kennen überspitzt auch die Aussagen, nun, wer den Befehl empfängt, der braucht ihn nicht verstehen, der soll auch gar nicht nachdenken, der soll einfach tun. Bei Gott ist es anders. Wenn Gott gebietet, und das tut er hier, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Wenn Gott gebietet, dann gebietet er nicht wie einem Knecht, sondern wie einem Freund. Man möchte sagen, nun ist das nicht ein Widerspruch, kann man in Freundschaft gebieten? Gott kann das auf jeden Fall. Vielleicht auch wir in Freundschaft, dass wir aus Freundschaft manches Mal ein Wort sagen, wo wir dem anderen wirklich einen dringenden Rat geben. Wir würden es nicht Gebot nennen, aber doch einen dringenden Rat. Gott aber, der hier uns sagt, dass er uns Freunde nennt, er bleibt gleichzeitig immer der Herr. Und wir nennen ihn zu Recht so, betont Jesus einmal ganz ausdrücklich. Und doch, der Herr ist auch unser Freund. Der möchte, dass wir verstehen, was er uns sagt. Dass wir nicht sind wie Knechte, die eben nicht begreifen, sondern er hat uns alles mitgeteilt, was er von seinem Vater empfangen hat. Er hat uns mitgeteilt, wie er den Vater versteht, wie er begreift, dass Gott die Liebe ist, wie er begreift, dass er in dieser Liebe zu Hause ist. Und anfangs, in den ersten Versen, hat er es ja auch so gesagt, wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Jesus ist zutiefst erfüllt von dieser Liebe des Vaters zu ihm. Und dann möchte er uns schenken, was er vom Vater empfangen hat, nämlich geliebt zu werden und dieser Liebe zu antworten. Es ist keine Einbahnstraße, es ist wie ein Dialog, Wort und Antwort, Liebe und Gegenliebe. Eine Beziehung, die Jesus hier in diesem Abschnitt des Evangeliums als Freundschaft bezeichnet. Liebe, die Freundschaft ist, die Gegenseitigkeit ist, die Partnerschaft ist. Erstaunlich, Gott, der Unendliche, der Erhabene, Jesus, der nicht zurückweist, dass er der Herr ist. Er ist gleichzeitig der Freund, der wie in einer Partnerschaft auf uns zugeht. Das heißt, der von uns hofft, dass wir antworten. Freundschaft braucht Antwort, sonst besteht sie nicht, sonst existiert sie nicht. Und darin drückt sich die Partnerschaft Gottes mit uns aus. Er hofft, dass wir antworten, dass wir eintreten in diesen Dialog, in dieses Hin und Her der Liebe, das mehr ist als nur ein Empfangen, wie es eben das Bild vom Weinstock sehr schön beschreibt, aber noch unvollständig. Deswegen Jesus hier erweitert, wenige Verse danach eben, dieses Geheimnis, das er uns lehren möchte, mit dem Bild der Freundschaft. Worin besteht unsere Antwort? Als erstes, und das hören wir dann auch in der zweiten Lesung aus dem Johannesbrief, darin besteht die Liebe Gottes nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn als Sühne für unsere Sünden gesandt hat. Was heißt das nun? Ist es doch eine Einbahnstraße? Besteht die Liebe nicht darin, dass auch wir Liebende sind, Gott gegenüber sogar? Ist nur Gott der Liebende? Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn als Sühne für unsere Sünden gesandt hat. Unsere Sünden, das ist unser Nichtlieben. Das ist unser Nein zur Liebe, wo sie uns möglich gewesen wäre, wo wir erkannt hätten, hier ist es an mir zu lieben. Unser Nein zur Liebe, das ist unsere Sünde. Und in unserem Anfang, in unserem Sein, steht auch immer dieses Nein. Und wie, um uns jeden Zweifel, jede Verunsicherung zu nehmen, ob es an uns liegt, dass da Liebe ist, betont Johannes in seinem ersten Brief, nein, darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, denn das haben wir oft nicht, sondern dass er uns geliebt hat. Soweit, dass er unsere Lieblosigkeit retten will, indem er seinen Sohn sendet, der für unsere Sünden gestorben ist. Gott macht den Anfang, immer wieder neu. Er ist der Ursprung. Und so sind wir, noch bevor wir antworten können, angesprochen vom Wort seiner Liebe. Jesus ist dieses Wort, wie wir immer wieder hören, wie wir im Johannesevangelium ganz besonders formuliert auch erleben. Er ist das Wort der Liebe, das Gott zuerst gesprochen hat. Aber in diesem Wort, das er zu uns spricht, befähigt er uns zu antworten, zu sagen, ja, das möchte ich annehmen. Die erste Antwort auf die Liebe Gottes zu uns ist, dass wir sie annehmen, dass wir ja zu ihr sagen, dass wir uns lieben lassen, dass wir Gott zugestehen, dass wir seine Kinder sind, dass er uns nicht nur geschaffen hat, sondern auch weiterhin bei uns ist, uns gut ist. Die erste Antwort in diesem Dialog der Liebe ist es, sich lieben zu lassen. Von Gott her und auch von uns biografisch in dieser Welt her, mit unseren Eltern, da wurden wir zuerst geliebt, bevor sich dann die Liebe in uns auch als ein Tun entfalten konnte. Freilich, unser Sein war für unsere Eltern von Anfang an, hoffentlich hat Gott es so gegeben, eine große Freude, eine Erfahrung der Liebe. Und doch selbstständig, eigenverantwortlich, mit eigenem Willen zu lieben, das geschieht, weil wir geliebt wurden. So konnte es wachsen in uns. Und Jesus möchte uns das schenken, indem er uns schenkt, zu begreifen, dass wir seine Freunde sind. Dass er uns also mitnimmt in das, was ihn berührt. Dass wir nicht nur, nachdem wir geliebt wurden oder weil wir geliebt sind, es ist ja nicht vergangen, es ist gegenwärtig, weil wir geliebt sind, antworten, indem wir diese Liebe annehmen, sondern uns dann von ihr formen und prägen, ja mitnehmen lassen. Gott möchte uns mitnehmen. Möchte uns mitnehmen in die Liebe, die er zu uns und die er zu den Menschen hat, zu seinen geliebten Kindern. Und wer diese Kinder sind? Es sind, ich möchte es mal so sagen, die anderen. Wir hören es in der ersten Lesung, die aus der Apostelgeschichte genommen ist, die wir ja bis Pfingsten jetzt eigentlich fast fortlaufend immer lesen. Diese Liebe gilt dem anderen. Das heißt auch dem, der anders ist als ich. Und das ist etwas, was uns manches Mal verwirren könnte. Wir lieben gerne die, die so sind wie wir, die ähnlich sind. Wir lieben die, die unser Weltbild, unser Leben nicht recht stören, weil sie schon hineinpassen, weil sie uns ähnlich sind, weil wir sie verstehen. Im jüdischen Weltbild bis heute hat der andere einen unglaublich großen Stellenwert. Die Herausforderung, den anderen anders sein zu lassen und doch zu glauben, dass er von Gott geliebt ist. Und dann mit einzutreten in diese Bewegung Gottes, der Liebe zum anderen, dass auch ich den anderen liebe, der eben anders ist. Vielleicht beängstigend, zumindest ein Rätsel, der mein Leben verändern könnte, es stören könnte. Eine große Angst gibt es im Menschen vor dem anderen. Ich selbst kann mich erinnern, einen Moment, wo mir das klar geworden ist. Ich war in München und bin einem Bettler begegnet, einem Obdachlosen, der gebettelt, der mich angesprochen hat und war ganz verunsichert, was will dieser Mann jetzt von mir? Wie weit soll ich mich einlassen? Auch was fordert Gott von mir, war meine Frage. Was will denn Gott von mir? Soll ich ihn lieben? Was heißt denn das? Er ist so anders. Fordert er von mir Dinge, die ich vielleicht nicht geben kann, nicht geben will, die mich überfordern? Der andere kann einen ängstigen mit seinem Dasein, das eine Anforderung an uns ist. Wir kennen es in unseren Tagen auch mit der Tatsache, dass viele Migranten an die Tür klopfen. Dieses Thema ist in der Weltgeschichte immer da gewesen. Wir sind alle Nachfahren von Migranten, können wir sagen. In der Völkerwanderung war ein Heer von Migranten, das alles dahin gefegt hat, allen keltischen Ursprung, den wir hier in der Archäologie immer noch finden, aber kaum mehr in den Genen. Der andere kann erschrecken und kann wirklich zum Schrecken werden in der Völkerwanderung, wie wir sie nennen, die anderen Völker, die Franzosen, nennen es die Invasion der Barbaren. Der andere kann erschrecken. Das ist so und das darf auch so sein. Und doch bittet Gott uns, mit ihm zu sehen auf den anderen, weit weg, ganz nah, dass wir auf den Nächsten schauen, wie er. Und das scheint mir die Spitze von dem zu sein, was Gott uns heute sagen möchte in diesen drei biblischen Texten und auch jetzt ganz besonders dem Evangelium, dass wir mit ihm den Mut fassen, auf den anderen zu schauen, wie Gott auf den anderen schaut, wie ich von mir aus nicht schauen würde, zumindest nicht als erstes. Als erstes wäre vielleicht Angst, wäre vielleicht Sorge da, wäre vielleicht auch Egoismus und Abschottung. Was geht mich der andere an? Hauptsache ich habe heute meinen schönen Sonntag. Und da lehrt uns Gott und nimmt uns mit, dass unsere Antwort auf die Liebe Gottes darin besteht, dass wir uns dann auch mitnehmen lassen von ihm. Dass wir uns bereit machen, mit ihm zu schauen, wie Gott denn auf den Nächsten schaut. Und dann auch uns zu fragen, was ist denn jetzt von Gott her die Bitte an mich, diesem anderen, der noch so fremd sein mag. Und manchmal sind uns die ganz Nahen vielleicht auch fremd. Was ist denn die Bitte von Gott für mich, an mich, dem anderen jetzt zu sein, zu tun, ja ursprünglich auch zu denken über den anderen? Und so kann, wie ich meine, eine ganz wesentliche Übung in unser christliches Leben hinein sein. Und vielleicht können wir es heute an diesem Tag uns ein wenig vornehmen und auch in den nächsten Tagen, uns vorzunehmen, zu schauen, innezuhalten, wie schaut Gott denn jetzt auf diesen Menschen? Jesus, wie schaust du denn jetzt auf diesen Menschen? Ich habe einmal gehört in einem Buch, ein freikirchlicher Autor, der es geschrieben hat, dass ihm jemand den Rat gegeben hat, wenn er irgendwo ist, das Beispiel war dann am Bankschalter, heute sind wir meistens am Bankautomaten, aber es gibt genug Begegnungen, dass wir kurz innehalten und uns vorstellen, dieser Mensch, dem ich jetzt ganz alltäglich begegne, wie schaut Gott ihn jetzt an? Mit welcher Liebe schaut Gott ihn an? Mich selbst hat das einmal sehr berührt. Vor meinem Theologiestudium, nach dem Anfang meines ersten Studiums, war ich ein Jahr lang in Frankreich auf einer Art Glaubensschule, Vertiefungszeit des Glaubens, wo wir dort auch manches Mal in Schulklassen zu Besuch waren, um zu sprechen auch von dem, was wir im Glauben erlebt hatten. Und ein Priester, der dort uns begleitet hat, hat mir dann einmal gesagt, wenn du dort stehst, vor diesen Menschen, vor der Klasse, dann stell dir vor, wie Jesus sie liebt. Und das ist mir sehr eingängig gewesen, hat mich sehr berührt und mich sehr belebt, auch dieser Blick. Und ich muss sagen, bis heute ist es etwas, was mich immer wieder hineinholt in den Blick Gottes. Ganz besonders auch, wenn ich die Liturgie feiere, wenn ich hier vorstehe als Priester, wenn ich dann da oben sitze, am Priestersitz, wie man sagt, als Vorsteher oder Vorsitzender, der Blick auf die Gemeinde und der Gedanke, wie Jesus jeden von uns, von Ihnen und auch mich, wie er uns anschaut, wie er uns liebt. Das verwandelt diese Vorstellung, dieser Blick. Ganz hier in der Liturgie, aber auch sonst. Wir dürfen den Herrn bitten, dass wir das lernen, so zu schauen, wie er schaut. Vielleicht einfach, indem wir anfangen zu staunen und uns vorzustellen, Herr Gott, wie schaust denn du jetzt diesen Menschen an, der mir ganz nah ist, den ich vielleicht nicht verstehe, der mir irgendwie auch immer wieder fremd ist, oder den, der weiter weg ist, den ich nur alltäglich, nur zufällig begegne, wie am Bankschalter oder beim Einkaufen, oder auch den Menschen, der ganz weit weg ist, der mir vielleicht Angst macht, obwohl ich ihn nicht kenne, weil er vielleicht einmal ein Migrant hier bei uns sein könnte und unser Leben in Frage stellt. Gott, ich möchte dich bitten, dass du uns lehrst, zu schauen wie du, zu staunen über deinen Blick für jeden Menschen und auch für mich. Nimm mich mit in deinen Blick für den Nächsten, für den Anderen. Amen.